Sie waren zwei Boys, sie hatten zwei Mics. Kann es noch offensichtlicher sein? Sie recorden den Stuff, laden ihn hoch. Welche Info braucht ihr noch? Jeden Sonntag kommt neuer Shit raus. Die Masse, sie klickt drauf. Doch einmal ist es passiert. F und G hat pausiert. Wie soll die Welt jetzt funktionieren? Diese zwei Podcast-Boys, sie recorden jetzt noch ein Voice. Sie liefern den Stuff und die Leute hören's. Jede Woche kommt neuer Shit. Nur manchmal da kommt halt nix.
Knister da erstmal rum oder darf ich jetzt was sagen? Oder willst du noch ein bisschen rumknistern erstmal?
Nee, du darfst gerne etwas erzählen.
Es ist ganz aufregend. Wir nehmen heute das erste Mal in unserem neuen Studio auf. Es ist noch sehr rudimentär eingerichtet, aber wir haben das jetzt hier alles provisorisch mal aufgebaut und es wird. Woche für Woche werden wir uns jetzt hier verbessern, professionell werden und ein richtig geiles, fettes Podcast-Studio reinzimmern. Und ja, ich bin hyped, Mann. Fleischer und Glashaus ist irgendwie, ist back, habe ich das Gefühl. Wir sind wieder back mit voller Wucht und Gewalt und Tatendrang und Energie.
Eigentlich finde ich es schon relativ fertig hier, muss ich sagen.
Ja, was heißt fertig eingerichtet, ne? Hier stehen schon noch Umzugskartons rum, alles voller Kabel und Papierschnipsel. Ja. Und hast du nicht gesehen, aber...
Die Papierschnipsel wollte ich eigentlich so lassen.
Dekoration, wie diese, die Schramme oder so. Ja, mach dir erstmal die Dose auf. Extrem viele Störgeräusche da.
Jackie Cola hier um 10 Uhr morgens reinballern.
Geil. Ja, wir haben aufgehört, Schnäpse zu trinken vor der Aufnahme, ne? Früher haben wir uns immer...
Etablieren wir wieder.
Ja, Mann, das kommt jetzt alles wieder zurück. Schramme heißt diese Bar in Eppendorf, weißt du, wo du die ganze Zeit Erdnüsse snackst und dann schmeißt du die einfach auf den Fußboden und am Ende des Abends ist der ganze Fußboden voll mit diesen Erdnussschalen.
Das ist ein Konzept? Hab ich noch nichts von gehört bisher.
Musst du nach Eppendorf, in die Eppendorf ja ansonsten absolutes Scheißviertel. Wobei Martin ist ja jetzt selber nach Hamburg-West ausgewandert.
Na, es ist schon mittig hier.
Ja, zentral. Aber wenn du die Eichungslinie in Hamburg ansetzt, dann würde das westlich der Eichungslinie aber im feindlichen Gebiet
landen. Wo ist die Eichungslinie? Also ist die sozusagen, wie rechnet man die aus?
Also es gibt zwei verschiedene Ansätze, entweder nimmt den westlichsten und den östlichsten Punkt und nimmt genau die Mitte dazwischen oder man schaut sich an, dass 50% der Fläche östlich und west, das sind wahrscheinlich die zwei typischen Ansätze und meine Vermutung wäre, in beiden Fällen wären wir hier westlich der Eichungslinie.
Wo ist Helgoland?
Helgoland ist auf der See, ne?
Ja, aber wo genau?
Nordsee? Kegelrobben gibt's da.
Ja, das würde natürlich wahrscheinlich dazu führen, weil Helgoland gehört ja noch zu Hamburg, dass eigentlich komplett Hamburg-West ist.
Weißt aber du? Helgoland gehört doch nicht zu Hamburg.
Gehört es nicht zu
Hamburg? Nein, Mann. Das ist das tiefste Schleswig-Holstein.
Aber gehört es nicht so, ist es nicht irgendwie, hat nicht irgendwie einen Hamburg-Bezug oder so? Sagt man das nicht?
Ja, du kannst von Landungsbrücken mit der Fähre rüber zur Kegelrobben-Sichtung, aber mehr Schnittmenge gibt es da nicht.
Ich dachte, jetzt bin ich ja auf vollkommen falschen...
Also das würde mich sehr wundern, wenn jetzt Helgoland zu Hamburg gehört.
Kreis Pinneberg ist es. Und ja, okay, also Helgoland ist im Kreis Pinneberg und Pinneberg gehört zur Metropolregion Hamburg. Vielleicht ist das irgendwie...
Aber Pinneberg ist ja trotzdem Schleswig-Holstein.
Ja, aber habe ich das mir ausgedacht oder fantasiert, dass Helgoland vielleicht wegen dieser Landungsbrückenverbindung, aber irgendwie hatte ich das Gefühl... Oder habe ich das so im Kopf, dass Helgoland in irgendeiner Weise zu Hamburg gehört? Warum denken manche, Helgoland gehört zu Hamburg? Viele Schiffe fahren ab Hamburg nach Helgoland. Helgoland hat eine gewisse, das finde ich interessant, Helgoland strahlt eine gewisse norddeutsche Eigenständigkeit aus. Das war es wahrscheinlich, was mich dazu verführt.
Die norddeutsche Eigenständigkeit.
Hamburg wird oft mit Nordseeinseln assoziiert, obwohl es selbst keiner hat. Ja, irgendwie... Irgendwie hatte ich das so im Kopf, dass Helgoland zu Hamburg gehört.
Wobei die Gründe, Die hat ChatGPT sich jetzt auch schon ganz schön an den Haaren herbeigezogen, um dir da nicht in die Parade zu fahren.
Ah, stimmt. Nee, es war nicht ChatGPT, es war mein Assistent, der mir da die Infos eben rausgeholt hat. Okay. Das ist eine echte Person.
Apropos Hochseeinseln, ich habe gestern Abend, als ich im Bett lag, habe ich so eine Doku gesehen auf YouTube über ein Inselarchipel, das heißt Tristan da Cunha. Das ist das, die abgelegenste Zivilisation auf der Welt, ist mitten im Atlantik, das nächstgelegenste besiedelte Gebiet ist Südafrika, glaube ich, 3000 Kilometer entfernt, und diese Insel ist einfach nur ein Vulkan, und davor gibt es so einen ganz kleinen Küstenstreifen, und da wohnt so eine Bevölkerung, 250 Leute ungefähr. Und die Geschichte ist ganz spektakulär, weil es war nämlich so, dass Napoleon Bonaparte, als der dann am Ende nach seinen großen erfolgreichen Siegeszügen die Schlacht von Waterloo verloren hat, wurde er von den Briten nach St. Helena verbannt, was auch so eine Atlantikinsel ist.
Aber seine zweite Verbannung, oder? Vorher wurde er einmal noch näher dran verbannt.
Ja.
Ich weiß nicht mehr jetzt genau wohin. Vielleicht nach Sardinien sogar oder so?
Kommt mir bekannt vor, ja.
Wie heißt, gibt es nicht auch eine Mittelmeerinsel, die so bei Sardinien in der Nähe ist, die aber zu Frankreich gehört?
Korsika?
Korsika, glaube ich, dahin.
Das könnte sein. Und dann haben sie aber gedacht, okay, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen, wir schicken ihn nach St. Helena. Also in the middle of nowhere. Und dann hatten die Briten aber Angst, dass die Franzosen von diesem Inselarchipel südlich von St. Helena aus, also dass die Franzosen von dort aus Napoleon befreien könnten, haben sie das einfach provisorisch, haben sie da das annektiert und eine Militärbasis aufgebaut. Anfang des 19. Jahrhunderts, glaube ich, 1806 oder so, als dann Napoleon da in St. Helena unterwegs war. Und dann wohnten da halt so ein paar Leute. Und dann kamen immer mehr Fälle, Leute dazu, zum Beispiel so gestrandete Seeleute und so weiter. Über die Zeit kamen immer mehr Menschen dazu. Da hatten sie ein bisschen Männerüberhang, weil halt Seeleute vor allem Männer waren damals. Und dann haben sie irgendwie Frauen aus irgendwelchen anderen Inseln und so dahin importiert. Wurde nicht im Detail erklärt, wie das stattgefunden hat. Auf jeden Fall ist es jetzt eine ganz gemischte Gruppierung aus verschiedensten Ethnien. Die haben da so ihre eigene Zivilisation gegründet, abseits von allem anderen. Es gibt noch drei andere Inseln, und es gibt zum Beispiel die Nachbarinsel, Inaccessible Island heißt die, weil sie einfach unbetretbar ist. Finde ich auch schon spektakulär, auch ein Vulkan.
Geiler Name.
Aber komplett spitz und zackig, und du kannst nirgendwo mit dem Boot anlegen, und du kannst auch nicht mit dem Flugzeug irgendwo landen oder außen mit dem Helikopter, deswegen ist Inaccessible Island. Und dann gab es mal Tristan da Cunha, ist ja auch einfach nur ein Vulkan, ist irgendwann mal ausgebrochen, glaube ich, in den 60er Jahren. Da haben die Briten sie alle, die ganzen Jungs und Mädels, nach Großbritannien evakuiert. Und zwei Jahre später war dann die Insel wieder besiedelbar. Und dann gab es eine Abstimmung, und alle haben gesagt, wir wollen dringend wieder zurück nach Hause, hier diese ganze westliche Zivilisation und Straßenverkehr und hast du nicht gesehen. Das ist nicht unser Ding. Und dann sind sie wieder rüber. Und seitdem leben die da alle wieder.
Und gehört, also es gehört noch zu Großbritannien?
Es gehört am ehesten irgendwie zu Großbritannien, ja.
Wie am ehesten? Aber die haben einfach keine, die werden da einfach so die wählen jetzt nicht oder nehmen ihre, sind keine Staatsbürger offiziell.
Ich glaube nicht. Die haben ja auch kein Geld und so. Also es ist halt eher so eine indigene Geschichte gefühlt, weißt du, die leben da komplett selbstverwaltermäßig und haben ihre...
Hippie-mäßig auch ein bisschen.
Vielleicht ein bisschen hippie-mäßig. Was ich ein bisschen verdächtig fand, es gibt 707 Nachnamen auf der Insel. Da ist natürlich auch immer so ein bisschen das,
Haben Sie die Habsburger Lippen? Wie sehen die Lippen der Leute aus?
Ja, das habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Aber da ist natürlich das Inzestrisiko ist da schon gegeben, ne? Wenn man da so eigenbrötlerisch mit wenig Mann und Frau versucht, da eine Zivilisation aufzubauen.
Ja. Die erste Insel, auf die Napoleon damals abgeschoben wurde, war Elba übrigens. Hieß nicht Korsika.
Giovanni Elba.
Kann man sich so merken. Ja. Am besten eigentlich.
Und noch ein Take zu Napoleon, weil gestern Nacht gab es einen spektakulären Raubüberfall. Oder heute Morgen sogar, glaube ich, ne? Auch im Louvre. Hast du es mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Sie haben die Napoleon-Diamanten geklaut aus dem Louvre. Mit einer neongrünen Kawasaki sind sie vorgefahren und sind irgendwie über so eine Baustellenleiter da eingebrochen und haben Diamanten geklaut in einem unschätzbaren Wert. Und es ist das heiße Thema, wenn du jetzt die letzten ein, zwei Stunden Tagesschau, Bild, egal wo du auf den Newsquellen unterwegs bist, der Jahrhundertraub im Louvre ist das aktuelle Thema. Wir beiden befinden uns seitdem auf der Flucht. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir heute jetzt hier aus dem neuen, ziemlich provisorischen Studio recorden müssen.
Mhm. Ja, das ist ja krass. Verrückt.
Ja, Mann.
Aber die Mona Lisa haben sie hängen lassen, oder was?
Ja. Die wurde ja auch schon mal geklaut. Da gab es ja auch mal einen spektakulären Raub Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Ja, Mann, ist schon krass, ne? Dass diese Museumsräuber, muss ich sagen, da habe ich schon Respekt vor. Auch die Jungs und Mädels, die da reingegangen sind in Dresden und so, ne?
Und die Münze, die Goldmünze.
Das ist sowas von verdient, Mann. Und genau wie jetzt, wer auch immer das geklaut hat, wenn euch das gelingt, so, dass ihr aus dem Louvre fucking Napoleon Schätze klaut, so habt ihr es euch einfach verdient.
Es ist ja auch sowas, diese Goldmünze das, und auch dieses Diamanten, das ist auch sowas, wenn jetzt jemand die Mona Lisa klauen würde, dann könnte man sagen, das hat halt so einen kulturellen Wert, das soll einfach der Öffentlichkeit zugänglich sein, wobei man sich dann auch fragt, was ist die Öffentlichkeit, wenn das 60 Euro Eintritt kostet, das Louvre ist so auch natürlich auch nur ein gewisser Teil irgendwie damit da eingebunden in das Thema. Aber die Diamanten, also das bringt einem das da, so funkelnde Diamanten sich im Museum anzugucken. Das verstehe ich.
Eigentlich
versteh ich
ist
auch
es
nicht.
Sogar im Sinne der Gesellschaft, weil diese funkelnden Diamanten hinter einer Glasscheibe bringen keinem irgendwas. Und jetzt kurbelst die Wirtschaft an. Die werden es jetzt wahrscheinlich irgendwie verkaufen. Die Leute, die das bezahlen können, sind irgendwelche richen Leute. Denen wird damit die Kohle aus der Tasche gezogen, wird wieder Geld in Umlauf gebracht. An die wahrscheinlich irgendwie die Schlägererben oder die Aldi-Erben oder
meistens
sowas.
Meistens sind es die Schlägererben, gerade wenn es international wird.
Ja, Mann.
Dann sind es ja meistens die Schlägererben, die da genannt werden als die reichen Familien.
Ja, Mann, also eigentlich ist das ein Akt im Sinne der Wohlfahrt.
Das stimmt, ja, supporte ich auch. Ja, ich überlege gerade, ob gibt es so ein Diamantenkunstwerk oder so irgendwas, was welchem man so einem ähnlichen kulturellen Wert zusprechen würde, wie jetzt einem Gemälde oder so.
Vielleicht gibt es das irgendein Diadem von Katharina der Großen oder was. Aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Man kann natürlich auch Schmuck in irgendeiner Weise als Kunst sehen oder irgendein Zepter, womit dann irgendjemand die Schlachten gewonnen hat oder so. Keine Ahnung, man. Kronen natürlich. Aber Gemälde finde ich auch spektakulärer.
Also es gibt es ja immer in Museen auch, also viel, wo auch so, wie du sagst, Kronen ausgestellt werden und so. Aber es sind eigentlich die weniger interessanten Abteilungen, finde ich.
Ja, alles verditschen.
Wusstest du, dass Diamanten in ihrer chemischen Zusammensetzung mittlerweile genau 1:1 künstlich im Büro nachprogrammiert werden können, die im Labor entstehen können? Also
warum macht man es dann nicht einfach?
Ja, man macht es auch, aber es ist irgendwie trotzdem immer noch so ein gewisser Reiz da, dass Leute halt diese aus dem Berg gewonnenen haben wollen.
Aber, also kannst du dann nicht, wenn du es 1:1 kopieren kannst, kannst du das nicht dann kopieren und sagen, hier, die wurden aus dem Berg gewonnen und dann die für horrende Summen verditschen? Ist das nicht super scam-anfällig?
Ja. Vielleicht kann man es doch noch irgendwie rausfinden, aber so von der Härte und von der Optik ist es wohl genau dasselbe.
Apropos Scam, ich habe gestern war ich beim beim Kiosk bei mir um die Ecke und dann habe ich da Pokémon-Karten gesehen. Sie verkaufen immer Pokémon-Karten, denn normalerweise einmal das aktuelle Set für den normalen Preis, 4,99 € pro Booster. Und dann hatten sie plötzlich so alte Sets, Evolution, Sun and Moon und so 10 bis 15 Jahre alte Sets für 3,99 € Sonderpreis, Dings, so auf Verramschen mäßig. Und ich sehe das so und denke, also entweder, es sah schon legitim aus, dachte, okay, entweder das ist jetzt Scam oder ich muss hier einfach alles komplett aufkaufen und mache mir da ein großes Side-Business auf. Mhm. Weil ich dachte, okay, vielleicht haben sie irgendwo im Keller noch gefunden, dass sie alte Ware haben und checken nicht, dass da super viel wert ist.
Unwahrscheinlich.
Habe ich kurz gecheckt, diese Evolutions, so ein Evolution-Display geht einfach für 5.000 €. Wo sie da einfach diese Booster einzeln für 3,99 € verramscht haben. Habe ich so einen Testkauf gemacht, eins geholt, was war leider Fake-Produkte.
Fake-Karten hat man dann direkt gesehen.
Ja, war jetzt kein katastrophaler Fake, aber man hat es schon gecheckt.
Hm. Hat man selten eigentlich hier in Deutschland, ne?
Erinnere ich nie gesehen.
Erinnere ich früher aber noch. Oder wo? Habe ich es selber mal im Ausland gekauft oder war es einfach ab und zu so im Umlauf, dass man so gefälschte Karten gesehen hat? Ich weiß gar nicht.
Ich habe selber nie irgendwo beim Kiosk gesehen oder so. Ich glaube, in Deutschland ist auch, da muss man schon aufpassen, gefälschten Shit zu verkaufen.
Außer bei Brabus Autos, da geht's easy halt.
Ja, das ist kein Problem.
Ich habe heute Morgen einen Brabus Smart gesehen und dann auch auf diesen Skandal, der ja gerade, oder in Anführungszeichen Skandal, dieser kleine Shitstorm, den Brabus da ereilt ist, habe ich gedacht, ob, ja, wie sich so Leute, die so stolzen Brabus fahren, ob die das jetzt stört teilweise. Hatten wir ja auch, ob nicht der Brabus-Kunde eigentlich weit ab von dieser Internet-Bubble-Welt lebt und davon gar nicht so unbedingt was mitbekommt. Oder ob es jetzt schon so ein bisschen nervt, weil, also bei...
Wieso Tesla? Man hat sich Tesla gekauft, weil man denkt, man steht für die Umwelt so ein und plötzlich macht Elon Musk einen Hitlergruß und dann denkt man sich, fuck, was habe ich mir da geholt? So.
Und irgendwie ist es ja in der Rezeption, in der öffentlichen Wahrnehmung, ist es ja natürlich nicht dasselbe, aber schon ähnlich, weil man will, bei Tesla will man dafür stehen, dass man halt irgendwie, man ist modern, man hat so eine, man fortschrittlich, hat ein Elektroauto, technisch auf dem neuesten Stand. Und bei Brabus will man zeigen, dass man wahrscheinlich viel Geld hat in erster Linie und dass man halt auch einen starken Motor unter der Haube hat und irgendwie anstatt den AMG hochwertigen Ledersitzen nochmal ein exklusiveres Leder, das sich drauf geschnürt hat, auf die Sitze. Und dass aber dieser Eindruck, den man eigentlich mit diesem Produkt vermitteln will, dass der halt verändert wird. Zu entweder einmal hat man sich das Auto von einem Nazi abgekauft und beim anderen hat man das von irgendwelchen unsympathischen Neureichen, die im Internet andere Leute dafür beleidigen, dass sie Fake-Autos haben. Ja. Oder sich darüber erheben, nicht beleidigen, aber sich irgendwie da auf unangemessene Art und Weise äußern.
Ja, kann ich ganz schwer einschätzen, ehrlich gesagt.
Würde es dich stören, wenn du jetzt einen Brabus hättest?
Ich würde den weiterhin mit Stolz fahren. Apropos Autoindustrie im erweitertsten Sinne. Ich kriege jetzt bei TikTok und bei YouTube Shorts.
Hast du dir vorgenommen, eigentlich so die Themen durchzurushen? Aber das finde ich gut eigentlich, weil letztes Mal sind wir teilweise zu lange an einem Thema gestuckt, aber jetzt ballerst du durch.
Ist hier nicht mit Absicht, aber irgendwie fällt mir immer so, weil ja, zuerst war dieser Überfall oder ja, irgendwie zwei Napoleon-Themen, wo man gut so Transition machen kann. Jetzt dieses Auto-Dings fällt mir gerade ein, weil wir über Autos reden. Dann muss man einfach, wenn die Übergänge stark sich ergeben, muss man hinterher
noch gehen. Schneller, würde ich sagen. Das nächste Thema, womit du gerade angefangen hast. Apropos Auto und direkt weiter dann zum nächsten.
Ja, okay. Ja, du musst halt jetzt achtsam sein, sobald du irgendwie einen Anhaltspunkt für einen Übergang findest. Ja,
grätsch ich direkt rein.
Ich krieg immer vorgeschlagen, alte Ludolf Beiträge, Kurzvideos.
Ich kriege auch immer, anderes Thema, andere Beiträge kriege ich auch meistens rein. Nee, Spaß, erzähl von den Ludolfs lang und erzähl nochmal lang und breit jetzt von den Ludolfs.
Es gibt ja Peter Ludolf oder Manni Ludolf ist so ein bisschen der Experte, der immer genau weiß, welche Teile sie noch da haben und so. Und er kocht auch immer für die Brüder mittags, ne? Und er kocht wirklich immer fantastische Sachen, der Manni kocht. Und dann kriege ich immer nur so diese Ausschnitte aus diesen Ludolfs-Folgen, was ja früher auf DSF lief oder so. Manni kocht. Und es wäre eigentlich ein geiles TikTok-Format, Manni kocht, nachzukochen, was er da gekocht hat. Mhm. Weil er macht das mit so viel Liebe und Leidenschaft und Hingabe und hat auch so, er macht das auch immer im Sinne der Völkerverständigung.
Ja.
Weil dann macht er zum Beispiel Frikadelle und dann geht's um die Holländer und dann sagt er erstmal so ein Loblied auf die Holländer, wie nett die sind und die Küche und alles und währenddessen sagt er, ja, also Pilze sind ja eine gute Sache, nur die müssen frisch sein, sagt er, während er diese Konservendose mit Pilzen aufmacht und er verwendet da wirklich nur die tollsten Zutaten und es ist unglaublich unterhaltsam, habe ich da viel Freude dran. Fischburger hat er gemacht, Frikadelle mit Pommes, Spaghetti Bolognese, der kann alles kochen, der Mann.
Ist ja, er gibt doch diesen bekannten Ausschnitt, wo er sagt, man kann Nudeln kochen.
Warm, man kann Nudeln kochen, kalt. Ja. Die Nudel ist ein Ganztag. Ja. Das ist auch ein legendäres Zitat. Ja, Mann.
Ja, sind die nicht gestorben mittlerweile, oder?
Ich glaube, nicht mehr alle leben.
Ja.
Aber weiß ich nicht, wer davon noch lebt.
K1 und Bushido sind auch mal vorbeigefahren.
War auch witzig.
Ja. Ja, geiles Format, schöne Grüße. Wo kommen Sie her?
Weiß ich nicht, irgendein Kaff im Westen, tief im Westen. So wie du ja mittlerweile auch.
Ja, stimmt. Wie ist das jetzt, habe ich noch länger auch drüber nachgedacht, in Frankreich, wenn man da die Karibikinseln mit einbezieht, dann wäre ja auch auf der Skala quasi, wenn man sich ganz Frankreich anguckt mit, wie heißen die, Martinique oder so, ist das Frankreich?
Mhm.
Oder auf jeden Fall irgendwelche Karibikinseln. Dann wäre das.
Französisch-Guayana gibt es auch auf dem Festland da zum Beispiel.
Ja, stimmt, auf Südamerika, ne?
Mhm.
Wenn man sich das anguckt, dann wäre ja Französisch-Guayana und so weiter, das wäre ja Frankreich, also Westfrankreich und alles andere von der spanischen Grenze bis nach Straßburg. Eigentlich Frankreich
Ost. Ich glaube nicht unbedingt, weil die haben ja auch im Pazifik ihre Inseln.
Haben sie auch?
Ja, es gibt doch. Gibt's Französisch-Polynesien zum Beispiel auch im Pazifik, ziemlich sicher. Okay. Die sind ja überall zugange. Deswegen ist vielleicht dann Paris doch wieder das Zentrum.
Ja.
Nur erstreckt sich halt über den ganzen Erdball.
Hm.
Ähnlich wie bei den Briten.
Ja, obwohl, haben die noch wirklich Kolonien, die.
Ja, die gehört ja alles irgendwie zur Krone, gehört auch mehr oder weniger die halbe Welt. Oder?
Ja, leider nur noch die halbe.
Ja.
Prinz Charles, King Charles, meine ich.
Ja, Mann. King Charles ist auch irgendwie nicht mehr so hinterher.
Ja. Ja.
Ich hab den auch, man sieht auch kein Footage mehr, wo er mal auf Großwildjagd irgendwie ein paar Elefanten schießt oder so.
Ja, zuletzt war er ja in den Medien, weil Trump ihn besucht hat und wo er dann auch irgendwie ganz kleinlaut war.
Heute riesige Demonstrationen, Millionen Menschen in den USA auf den Straßen gegen Donald Trump. No Kings heißt die Kampagne.
Und da will er dann auch jetzt irgendwelche neuen Gesetze dann einführen, ne?
Ja, er will ja immer mit der Militärgarde auch immer schnell rein, ne?
Ja.
Wenn da mal demonstriert wird.
Macht er ja auch hier und da,
oder? Mal in Kalifornien hat er es gemacht, ja, stimmt.
Ja. Ja, schön, dass da noch demonstriert wird, ne? Noch. Wer weiß, wie lange.
Ja.
Was ich hier gesehen habe in Deutschland, wo ich noch gar keinen Widerstand, noch gar keine großen Demonstrationen gesehen habe, ist das der Niedergang der Tabakindustrie. Wir sind eigentlich mit die wenigen, also gehören zu den wenigen, die sich dafür einsetzen, dass wirklich die Zigarettenindustrie supported wird.
Die letzten stolzen Tabaklobbyisten, Fleischer und Glashaus.
Ja, das
Smokelympics zum Beispiel auch eins unserer großen Projekte.
Genau, das wird jetzt auch mit neuem Studio wird das auch jetzt kommen. Dann, also könnt ihr euch drauf einstellen. Das Remsmar-Werk in Langhagen bei Hannover steht vor der Schließung. 640 Arbeitsplätze. Bekannte Marken JPS, Gauloises, West und Davidoff werden da produziert. Auch Feinschnitt-Tabak und sogenannte Tabaksticks für Tabakerhitzer. Hm. Weißt du, was das ist? Tabaksticks für Tabakerhitzer?
Ah, ist das, ich denke mal, für diese Eikos-Dinger, die du da oben reinsteckst, sowas in die Richtung, ne?
Das ist ja ganz,
ja,
ganz hochtrabend ausgedrückt. Sogenannte Tabaksticks für Tabakerhitzer. Ich glaube, bei Spiegel Online
haben sie das. Ja, ist traurig gelesen. Zu sehen. Aber ich weiß gar nicht, ob die, ist die Industrie in einer Krise oder verschiebt sich das nur hin zu E-Zigaretten und Erhitzern und diesem ganzen Kram?
Ja, hoffentlich verschiebt es sich nur, ne?
Ja, aber ich wünsche mir natürlich dann schon den, eigentlich die gute alte Fluppe an der Front und wieder auf dem Vormarsch.
Ja, der Vorteil von diesen neuen Dingern ist halt, dass es nicht so stinkt, ne?
Mhm. Ja, Mann. Aber sieht halt irgendwie scheiße aus, hat keinen Style. Wenn man diese neuen, modernen Dinger macht, ne, wenn ihr das macht, ist mein Tipp, dann nimmt wenigstens hier diese, weißt du, es gab ja die erste Generation von E-Zigaretten, wo du so, die du mehr oder weniger mit beiden Händen festhalten musstest, war so ein schwarze, sah aus wie so eine schwarze, riesige, wie so ein Trafo, mit dem du gleich deine Carrera-Rennbahn anschmeißt. Ja. Und dann hast du dran gezogen und dann hat es so gemacht. Ja. Und dann bist du in einer Rauchwolke verschwunden. Ja. Das war für mich noch richtig ehrliches E-Zigarette-Rauchen.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Und es ist ja wirklich, man sagt es jetzt hier so ein bisschen im Spaß, ne, weil es ja schon eine gewisse Albernheit ist, wenn man dieses Geräusch dann immer beim Rauchen von sich gibt. Aber danach ging es ja stark bergab mit diesen akkubetriebenen 11-Bar-Geschichten, die, wo man sich jedes Mal bei jeder fünften, jedem fünften 11-Bar irgendwie einen kompletten iPhone-Akku in den Müll wirft. Ja. Auch noch natürlich in den meisten Fällen einfach in normalen Hausmüll. Ja, was ja grauenhaft ist für die Umwelt und aus dem Nachhaltigkeitsgedanken. Deswegen zurück zum Auffüller, wo man auch so ein gewisses technisches Know-how, also um so ein Ding zu bedienen, wie du es eben beschrieben hast, das muss man ja wirklich eine Ausbildung für machen, also zumindest ein paar Wochen Lehrgang.
Ich hatte letztens so ein Video gesehen auf YouTube von so einem, der genau diese Art von E-Zigaretten so bewertet, ich zeige euch meine Sammlung, und dann hatte er so 5 Dinger davon oder 6, alles diese riesigen schwarzen Klöppe, und hat die da nacheinander geraucht und die Vorteile und alles sensationelle Maschinen seiner Meinung nach.
Ja, das ist wirklich, also da geht auch eine Industrie irgendwie kaputt.
Ja.
Es ist so, Leute, die so in ihrem Hobbykeller, manche haben irgendwie eine Spielzeugeisenbahn, wie Markus Oeder zum Beispiel. Seehofer.
Schöne Grüße an Horst Seehofer.
Schöne Grüße, den wünscht man sich ja manchmal zurück. Na, eigentlich ist er auch eigentlich schrecklicher Typ, aber irgendwie trotzdem dann im Vergleich zu dem, was heute da so
na, wobei rumläuft. Er damals schon, das heute, ausgerechnet heute, an meinem 135. Geburtstag, stimmt, 135 Menschen abgeschoben
werden. Oh, ja,
nee. Das ist das schönste Geschenk, was man mir machen kann.
Nee, naja. Nee, doch, da hast du recht, den wünscht man sich eigentlich doch nicht zurück. Mhm. Ja, aber man wünscht ihn sich zurück an seine Spielzeugeisenbahn im Keller.
Ja, das stimmt.
Das gönnt man ihm schon. Aber solche Hobbys haben manche Leute, und manche, die haben dann halt in ihrem Hobbykeller, schrauben sie da an diesen E-Zigaretten rum und befüllen die neu. Da braucht man ja auch mehrere, oder? Da braucht man immer verschiedene Chemikalien, die man da zusammen...
Ja, man braucht auf jeden Fall einen kleinen Bastelkeller, um die Dinger zu betreiben.
Ja. Was man so, wenn man sieht, so kommst du bei einem rein und dann siehst du mal so einen Bastelkeller mit so allerlei Werkzeugen und irgendwelchen Flüssigkeiten. Mhm. Was machst du für ein Hobby hier? Ein bisschen im Haushalt, ab und zu was schreinern? Nee, ich habe hier so eine E-Zigarette, an der bastle ich mal rum im Akku, und dann baut man sich verkabelt. Also ich glaube, dafür muss man wirklich löten können, auch um sowas zu rauchen.
Ja, naja, Das ist so.
Und da das geht kaputt.
Löten und Schweißen und alles. Ne? Das, da hast du quasi noch eine volle handwerkliche Ausbildung gratis mit dazu bekommen mit dem Hobby.
Ja, na, was heißt gratis? Man muss sich
selber reinfuchsen.
Auch vorbereiten, ja. Bis man dann wirklich ans Rauchen kommt. Bis man sich diesen Bubblegum-Dampf dann reinziehen kann oder Rauch.
Herrlich.
Das liebe ich ja, wenn ich dann so durch die Stadt gehe und dann riecht man so irgendwie so wirklich so. So einen ganz künstlichen Bubblegum-Geruch oder was ist so ein typischer E-Zigaretten-Waldmeister?
Strawberry.
Strawberry. Und dann geht man weiter und sieht da an der Bushaltestelle so einen älteren Mann im Anzug stehen, der ist ja wirklich
ja.
Sich da das Huber-Buber reinraucht.
Stimmt.
Das ist immer schön, finde ich, dass sich da diese Bürohengste noch ein bisschen was von ihrer Kindheit zurückholen im E-Zigarettengeschmack.
Und schön gesagt,
noch
schön
mehr, gesagt. Noch mehr freut man sich dann, wenn dann wirklich die E-Zigarette am Mund geht und dann
auch sehr gut nachgemacht. Könnt ihr euch ja mal überlegen, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Versionen des der E-Zigaretten-Imitation live erleben dürfen.
Ja, du wärst eher eine Karikatur. Ja. Ich teste, was bei manchen das E-Zigaretten-Tüfteln ist, ist bei mir wirklich seit Jahren versuche ich diesen Sound zu imitieren.
Ja, bei dir war es wirklich sehr originalgetreu, ja, und bei mir war es natürlich überspitzt dargestellt.
Ja, man kann auch verschiedene Sounds, der Sound unterscheidet sich natürlich auch, wie fein wurde das da zusammengelötet, wie akkurat ist da der die Flüssigkeit. Da gibt es auch Unterschiede, wie sauber läuft die E-Ziese.
Vielleicht machen wir euch so eine Spotify-Playlist fertig, wo wir euch verschiedenste E-Zigaretten-Imitationen ins Ohr säuseln, das dann so ein bisschen so ein ASMR-Style für die Ohren hat. Vielleicht zum Einschlafen, vielleicht zur Meditation oder so ist das ganz praktisch.
Ja.
Apropos Spotify, hast du gehört, SIO-Album ist neu rausgekommen?
Yes.
Hast du es dir schon angehört?
Noch nicht komplett, aber ein paar Dinge habe ich. Fentanyl-Rap oder so, dritter Song.
Ja,
krass.
So heißt der.
Richtiger Banger.
Ja, ich habe auch nicht, genau so ist es auch. Ich habe leider meine In-Ear-Kopfhörer aktuell verlustig. Entsprechend höre ich wenig, aber jetzt auf den Miles-Fahrten habe ich mir das reingezogen und das ist schon krass. Also ich habe jetzt, sage ich mal, 7, 8 Songs oder so gehört und das ist schon sehr, sehr gut.
Ja.
Alles.
Ja, das ist wirklich brachial. Ich habe mir das Interview angesehen.
Mit Aria.
Mit Aria.
Habe ich mir auch angesehen.
Fand ich, sein Ziel ist ja, ein Fußballstadion-Konzert zu spielen und 8 Millionen monatliche Hörer bei Spotify.
Jetzt ist er bei 2,5 aktuell.
Ja, es ist natürlich, jetzt kommt das Album gerade raus. Ich weiß nicht, ob er sonst auch so viel hat. Wird sicherlich jetzt gerade ein Hoch sein.
Das ist natürlich schon sehr ambitioniert, weil er kann jetzt nicht drauf zählen, dass er mit dieser Mucke irgendwann im Radio läuft, ne? Und er scheint ja jetzt auch nicht die Ambition zu haben.
Naja, Radio bringt ihm ja eh nichts.
Ja, aber da kriegst du, also ich meine so Mass-Audience. Es ist ja immer noch Kopfnicker-Rap einfach.
Ja.
Und er wird jetzt wahrscheinlich ja nicht mit Max Fosters so ein Astronaut singen, denke ich mal, würde jetzt zumindest nicht so
zugepassen. Hat er ja auch gesagt, sein Ziel ist es mit dieser Mucke.
Ja.
Und ohne Features. Also hat man ja jetzt auch gesehen bei dem Bones-Remix zum Beispiel, den er gemacht hat, dass da irgendwelche Underground-Rapper wie DP oder andere, wer war da noch auf dem Jail aus Hamburg zum Beispiel, dass die oder Cracker Valley aus Berlin, dass die plötzlich so 2 Millionen monatliche Hörer hatten, wo sie, ich weiß nicht wie viel, die sollen wahrscheinlich zwischen 50 und 500.000 maximal, dass die dann einmal so auf 2 Millionen gepusht werden, das sowas will er nicht. Wegen einem Feature-Part,
ja.
Ja, wer ist denn so deutschsprachig absolut Mainstream, wo man sagen könnte, gibt es deutsche Künstler, die 8 Millionen monatliche Hörer haben?
Rammstein bestimmt.
Ja, aber Rammstein ist dann, meinst du 8 Millionen? Könnte natürlich sein, aber die sind halt auch international, ne? 13 Millionen hat Rammstein.
Was mit
Hans
Zimmer?
Ja,
14 Millionen, krass.
Gute Pitches auf jeden Fall. Ja, die sind halt nicht so, aber auf ihre Texte. Rammstein ist ja auch auf die Texte. Aber ich hatte jetzt. Also, SSIO, glaube ich, hat ja schon eher vorwiegend deutschsprachiges Publikum auch. Oder?
Ja.
Also.
Safe. Wobei Aria meint, Redman feiert SSIO, aber
Ja.
das,
Aber wer mit deutschsprachiger Musik, so Mark Forster wahrscheinlich, ist er jemand, der auch eher auf deutschsprachigen Publikum, er hat 1,8 Millionen.
1,8, das ist ja nicht so viel. Helene
Ja,
Fischer,
ist
3
schon
Millionen.
sehr stark. 1,8 Millionen ist schon.
Ja, weniger als Sio. Aber gut,
Ja.
Sio hat gerade released.
Helene Fischer, wie viel sagst du?
3,1.
Ja, ist
Ja,
auch
also
nicht mehr in ihrer Prime, ne?
8 Millionen ist schwer zu erreichen.
Unbedingt Helene Fischer in ihrer Prime. Wer könnte denn noch so Giesinger, die Zeit für diese Pop-Leute ist auch ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Max Giesinger, 1,5. Wahrscheinlich mit Rammstein und Hans Zimmer hast du schon die. Was geht bei Sido und Apache? Sido für 5,7 Millionen.
Das ist viel.
Das ist sehr viel. Er ist natürlich auch auf dem Megalodon-Remix. Da bekommt man jetzt mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so viele
Was
monatliche.
mit Raf Camora? Der hat doch auch viele Hörer. 5 Millionen.
Krass, das ist auch stark. Contra K könnte auch reinkommen. 4,3
Bei
Millionen.
uns halt auch 4,5. Ja, 8 Millionen ist schon, das ist schon happig.
Oh, ich habe noch Luciano,
Ha.
7 Millionen.
Ja, okay, krass. Kann ich ja nichts mit anfangen. Also ich verstehe, dass das, was er macht, gut ankommt, aber es ist wirklich null meine Musik.
Ja, geht mir ähnlich. Auch nicht so meins. Ja, 7 Millionen ist er mit der meiste Shindy 2,5 auch sehr gut, ne? 7 Millionen. Ja, aber wahrscheinlich Luciano hat, könnte ich mir auch vorstellen, auch ein bisschen international Cloud. Er hat ja mit A.
Chiago 4,9.
4,9 Millionen, Chiago. Alter, das ist stark.
Ja.
Das ist, hätte ich nicht gedacht.
Schon krass.
Gil Oferim, kommt der ran? Gil Oferim 42.000 nur. Wahrscheinlich fake, denke ich mal.
Mal
Gekauft.
oder halt Views, Plays löschen lassen, wie wir das mit den Likes immer machen.
Ja, stimmt, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hat er die löschen lassen.
Ich habe da, wenn wir über Musik reden, so eine Kategorie im Kopf, und zwar 1000 oder so Songs, die, wo man fälschlicherweise denkt, dass sie gut sind, nur weil man sie schon 1000 Mal gehört hat. Weißt du? Wie zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist alles von ABBA. Katastrophale Musik so, aber es hat man halt schon irgendwo 1000 Mal gehört und deswegen denkt man irgendwie, weil es einem bekannt vorkommt, dass es gute Musik ist. Aber wenn man es mal hinterfragt, checkt man katastrophal.
Ja, also höre ich jetzt auch nicht so auf Kopfhörern, aber es ist schon eingängig. Das haben die so an
Mamma
diesen.
mia, here I go again.
Und dann war Money, Money, Money in a rich man's world. Das eignet sich halt schon auch so, um so ein Film, nicht ein Film, aber so im Fernsehen oder so zu zeigen, ist schon so auf den Punkt getextet, ne?
Ja, ich weiß nicht, ich finde es schon irgendwie, ich hasse das komplett, muss ich sagen.
Aber ist so dein Feindbild.
Ich erinnere mich auch noch in einem Helge Schneider-Interview, wie er so gesagt hat, und Helge Schneider ist ja auch einer, der von Musik Ahnung hat, und wie er gefragt wird, welche Musik magst du denn nicht? Und er sagte, aber muss nicht sein. Und dann fühlte ich mich auch so bestätigt in meiner Ansicht,
Hattest
dass
du
es,
schon
ja, ich
vorher
hatte
den Take?
vorher mal den Take, und ich habe mit Pascal, schöne Grüße, der ja auch Musik studiert hat und selber Musik macht und so, und er behauptet auch, ABBA sei gute Musik. Und ich habe dann natürlich in meiner schwächeren Position als jemand, der nicht so hart in der Musik drin ist wie er, da immer gegengeschossen. Und dann habe ich diese Bestätigung von Helge Schneider bekommen und dachte ich, okay, korrekt. Auf jeden Fall habe ich eben, bevor ich dann mit Bluetooth connectete und auf Sio umgeschwungen bin, lief im Radio, im Auto dieser Song Wie ging der nochmal? It's just another manic Monday. Oh, wow, I wish it was Sunday.
Ist das aber? Das ist doch nicht aber.
Nee, ist nicht aber. Irgendeine andere Band. Aber ein Song, den man kennt. Und das ist so schlecht, Mann. It's my fun day.
Ja, aber es ist auch die Zeit. So heutzutage könntest du das nicht mehr so texten, aber damals war es dann halt so zum ersten Mal so getextet. Genauso wie,
ja, das
wie
ist
du
es
halt,
vielleicht.
Du hörst jetzt heutzutage diese Rockbands von damals, die so voll damals so was Neues gemacht haben und irgendwie roh waren, aber für uns klingt es halt heute so nach NDR 2 Radiopop, weil es sich halt so, weil es so vor 50 oder noch mehr Jahren gemacht wurde und halt so Mainstream dann irgendwann wurde. Genauso
ja.
wie wahrscheinlich Rap irgendwann.
Ja, das ist ein
ist
gutes
ja
Argument.
Jetzt schon so, ist ja jetzt schon so Eminem-Songs, sind ja so, also natürlich manchmal sagt er noch krasse Sachen da drin, also oder hat krasse Sachen gesagt in älteren Songs, so oder Schimpfwörter oder so, aber trotzdem ist es ja vom Sound her Pop.
Eminem-Songs sind Pop.
Ja, würde ich sagen. So alte.
Aber ist das Sing, eher Rap oder nicht?
Sing for the ja, aber Rap ist ja Pop. Genauso wie Rock von damals auch irgendwie Pop geworden ist.
Ja, okay, verstehe den Punkt. Ja, wenn man es das erste Mal macht, ist es zu dem Zeitpunkt irgendwie edgy und was Neues und originell. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt neu an den Start kämst, und massive Töne Texte von 2003 rappen würdest, würde man jetzt auch albern rüberkommen, aber damals war das vielleicht fresh.
Ja.
Ja, okay, so ist vielleicht dieser Song auch, aber ich fand's furchtbar, das mir eben anhören zu müssen.
Ja, und manche sagen, also aber war ja wahrscheinlich immer schon Pop. Ja,
Pop. Nee, aber ich finde ja, es gibt ja auch richtig geile 80er, 90er Jahre Sachen und die Sachen müssen auch nicht edgy sein, es kann auch irgendwie so Mitgröhl-Sachen sein, aber wenn es halt zu unoriginell ist von den Texten her, das ist so das gleiche wie, wie ist das von den, wie jetzt heutzutage läuft über diese, ist das Black Eyed Peas oder Will I Am oder so alleine, Party Rock is in the house tonight, everybody just have a good time, das ist einfach, das ist zu wenig, Digga.
Das ist für mich so, glaube ich, noch schlimmer als aber. So
ja, das ist für mich das Aber von heutzutage, wobei der Song wird auch 10 Jahre alt, 10 Jahre alt sein. So. Man kann plumpe Sachen texten, so, aber weiß ich nicht, das ist dann einfach zu wenig, finde ich.
Ja. Ja, es ist so dieses bisschen David Guetta-Zeitalter. David Guetta ist auch Aber einer bestimmten Periode
ja,
gewesen.
Ja, auf jeden Fall, stimmt.
Wobei ich dann dieses Avicii. Wie ist nochmal seine größte Single? Ja, auch mit so einem Sänger. Das finde ich schon wieder stark. Aber ich habe es auch erst für mich selber gedickt, als ich diese Avicii-Doku auf Netflix gesehen habe. Aber wie hieß das denn nochmal? Das ist auch ganz bekannter. Erstmal kurzes Zwischenquiz. Avicii monatliche Hörer, was sagst du?
9,2 Millionen.
Guter Guess. Ich gehe einfach mal höher und sage 20 Millionen. Aber ich glaube eigentlich, du bist näher dran.
Aber es läuft auch so viel in Clubs. Kann auch sein, dass du da näher dran
bist. Oh, nee, ich bin viel näher dran. 35 Millionen. Krass. Wake Me Up ist einer.
Und Wake Me Up Before You Go Go. Der, ne?
Ja, der.
Und der ist von George Michael.
Und Wake Me Up war zum Beispiel, hast du ihn im Ohr? Ich spiele ihn an.
Wake me up when it's yeah. all over.
Yeah.
Oh Digga, ich habe heute viel gesungen hier, live bei Fleisch und Glashaus.
Stark, jetzt wo wir das neue Studio, ist auch ein Musikstudio hier.
Ja, Mann. Wenn ihr recorden wollt, sagt Bescheid, kleine Vieh und ihr seid dabei.
Ja, was sagst du, Avicii, geht er in dieselbe Kategorie oder ist er...
Müsste ich mich mehr beschäftigen. Der Song ist, glaube ich, ganz catchy. Aber jetzt habe ich den auch nie so bewusst gehört, um ihn... gut zu finden, sondern ich habe ihn eher gehört, wenn er irgendwo lief.
Ja.
Beiläufig.
Du bist ja nicht so bei Telegram, bist du nicht, ne?
Nee.
Ich finde ganz witzig, ein Telegram Messenger, dass man ab und zu so Mitteilungen bekommt, eine Person aus deinen Kontakten nutzt jetzt Telegram. Und da habe ich, ich glaube, manchmal kommt es auch random. Ich weiß nicht, ob die Leute sich immer wirklich Telegram neu machen oder ob das einfach random kommt. Und da habe ich bekommen, PCR-Test, Uganda nutzt jetzt Telegram. Das war so ein Typ, als man mal halt, als ich in Uganda war, vor wahrscheinlich 4, 5 Jahren, da musste man halt beim Verlassen des Landes einen PCR-Test machen, natürlich. Und der junge Kollege war dafür zuständig und der benutzt jetzt Telegram.
Cooles Update. Hast du ihn geschrieben schon?
Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich habe auch letztens versucht, Kontakt aufzunehmen nach Kenia zu so einem Bootsverleih. Hat mir auch nicht geantwortet.
Nee, und wo hast du den Kontakt her?
WhatsApp-Nummer übers Internet gefunden. Schreib mir gerne auf WhatsApp, hat er gesagt. Also es ist im Moment irgendwie schwierig für uns nach Afrika den Kontakt aufzubauen.
Ja, naja, ich habe mich auch, das war schon eine verrückte Zeit, wo man wo immer, wo man hin musste, muss man so einen PCR-Test machen,
Ich
ne?
habe ja mal einen gefälscht. Ich bin nach Griechenland geflogen und war völlig verklatscht. Vorher hatten wir vom Tennisclub damals Hamburg Farmsen, SC Condor, hatten wir ein Fest, ein Sommerfest oder Mannschaft, Ende der Saison oder irgendwas wurde da gefeiert. Komplett die Kante gegeben. Morgens früh mussten wir losfliegen. Ich bin direkt nach Hause, schnell ein paar Sachen zusammen geschmissen, ab zum Flughafen. Alle anderen waren schon vor Ort. Und dann haben sie gesagt, wo man den Koffer aufgeben muss, haben sie gesagt, jetzt bitte einmal die Testergebnisse vorzeigen. Oder man musste dann irgendwie über so eine griechische Administration, musste man das vorher hochladen, hat dann einen QR-Code bekommen oder so. Hatte ich natürlich alles nicht am Start. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann darfst du nicht mitfliegen. Dann hat aber jemand anders irgendwie meinen Koffer aufgegeben. Und ich sagte, ja, okay, ich gehe jetzt hier trotzdem rein, weil vielleicht dadurch, dass schon Boarding eingeloggt war, vielleicht haben sie mich ja nicht gesperrt bei der Leibesvisitation. Hatten sie auch nicht, dann bin ich reingegangen und habe dann mit so einer schnellen Paint-Session, habe ich dann von jemand anders den QR-Code genommen und dann halt so ein paar, bisschen kreativ, ein paar schwarze Striche hinzugefügt, halt einen anderen QR-Code draus gemacht. Und den Namen angepasst und solche Informationen und dann den verwendet und zu meinem Vorteil wurde der nicht eingescannt, sondern es wurde sich nur angeschaut und dann bin ich da reingekommen am Ende
Schon ein bisschen asozial, aber.
und habe komplett Griechenland angesteckt mit Corona. Ja, asozial, aber was soll man machen? So, ich hatte das ja nun mal gebucht und wollte da ja dann auch gerne mitfliegen in Urlaub, ne, in die Wärme.
Ist ja alles gut gegangen im Endeffekt.
Ist alles gut gegangen. Gott sei Dank, ich fühlte mich gesund. Ich habe da keine Viren verbreitet.
Schön. Ja, in Uganda haben sie den Test. Ich weiß auch nicht, also irgendwie entweder hatten die da fortschrittlichere Technik oder den Test, den sie da gemacht haben, der war nicht ganz so akkurat, weil wo man hier noch wirklich sich das Stäbchen bis ins Gehirn reinrammen musste, haben sie da so ganz seicht im Mundraum ein bisschen rumgebohrt und hatten da ihr Ergebnis.
Ja.
Oder sie haben sich ein bisschen geniert und wollten mir das nicht so weit rein donnern.
Vielleicht.
Ja.
Aber da gab es auch hier unterschiedliche Qualitäten von diesen Tests.
Na, es kam so, ne, mit der Zeit.
Also, dass jetzt diese Testcenter-Thematik, dass die nicht alle komplett perfekt ausgebildet waren für diesen Job, das ist ja schon ein Thema, was jetzt im Nachhinein kritisch besprochen wird.
Ja.
Wobei, wo ich war, hast du schon recht, die haben mir auch, wie bei den Pharaonen damals, wenn die mumifiziert wurden, haben sie mir das halbe Gehirn durch die Nase wieder rausgezogen.
Ja, es kam ja so schrittweise irgendwie am Anfang, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Am Anfang musste man es noch ein bisschen rachen, bis man kotzt, dann erstmal in die Nase und dann wurde es haben die irgendwie modernere Techniken, dass man teilweise nur vorne in der Nase. Dann
Naja.
gab es diese dickeren Röhrchen, weiß ich noch, als ich zum ersten Mal so ein dickeres habe, was man eigentlich nur vorne in der Nase machen muss, da habe ich mir auch dann aus diese Selbsttestdinger gab es ja auch am Anfang nicht und dann später.
Stimmt.
Habe ich mir auch wirklich, da habe ich mir auch einige Gehirnzellen
Ja.
rausgearbeitet.
Dann gab es auch solche Selbsttests, Leute, die haben dann vor der Tür gewartet, hatte ich mal, hat mir die Company eingeschickt, haben sie sind vor die Tür gestellt, der hat mir dann das alles in die Hand gedrückt, dann bin ich reingegangen, habe da diesen ganzen Selbsttest gemacht und habe ihm das dann draußen wieder in die Hand gedrückt, ne? Good old times.
Hoffentlich kommen sie mal wieder. Das sind doch die guten alten Zeiten, von denen alle immer reden, ne?
Ja, Mann.
Wo man noch PCR-Tests machen durfte und dann 48 Stunden warten, bis man irgendwas machen konnte.
Aber die Zukunft wird auch glorreich, denn es werden noch weitere brachiale Fleisch- und Glashaus-Folgen auf euch zukommen. Ähnlich brachial wie die heutige. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bleibt uns treu.
Tschüss.
Sie waren zwei Boys, sie hatten zwei Mics. Kann es noch offensichtlicher sein? Sie recorden den Stuff, laden ihn hoch. Welche Info braucht ihr noch?